Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Wir haben heute schon den Psalm 23 miteinander gebetet. Und wir haben auch die Stimme des Zweiflers gehört, gespürt und unsere eigenen Gedanken dazu gehabt. Das mit dem guten Hirten ist eben nicht so eine einfache, runde Sache, sondern es gibt etliche Ecken und Kanten. Weniger im Psalm 32, aber insgesamt in der Bibel ist an vielen Stellen von diesem Hirten die Rede. Und besonders heute in unserem Predigttext setzt dieser nochmal einen drauf. Es geht nämlich um die Quadratur des Kreises. Das Sprichwort kennen Sie, aber die Mathematiker unter uns wissen, dass es eine jahrhundertelange ein Ringen gab, das mathematisch zu lösen, dieses Problem. Es ist eine Unmöglichkeit. Hesekiel versucht das. Und ich will mich mit ihm auf die Suche machen, ob wir diesen eckigen Text ein wenig rund bekommen. Ich werde den Text in verschiedenen Abschnitten lesen, weil er ziemlich lang ist, im 34. Kapitel. Und nehmen Sie ein bisschen mit, auch indem ich das hier nochmal ein bisschen inhaltlich zusammengefasst habe. Hesekiel bekommt von Gott einen Auftrag, zum Volk zu sprechen. Und da heißt es, der Herr sprach zu mir, sterblicher Mensch, richte den führenden Männern Israels diese Botschaft aus. So spricht Gott der Herr. Lasst euch warnen, ihr Führer Israels. Ihr sollt für mein Volk wie Hirten sein, die ihre Schafe auf eine gute Weide führen. Aber ihr sorgt nur für euch selbst. Ihr trinkt die Milch der Schafe, aus ihrer Wolle webt ihr euch Kleidung und die fetten Tiere schlachtet ihr. Aber um eure Herde kümmert ihr euch nicht. Die schwachen Tiere füttert ihr nicht, die Kranken pflegt ihr nicht gesund. Wenn sich ein Tier ein Bein bricht, verbindet ihr es nicht. Hat sich ein Schaf von der Herde entfernt, holt ihr es nicht zurück. Und wenn eins verloren gegangen ist, macht ihr euch nicht auf die Suche nach ihm. Stattdessen herrscht ihr mit Härte und Gewalt. Weil die Schafe keinen Hirten hatten, liefen sie auseinander und wurden von wilden Tieren zerrissen. Viele zogen über die hohen Hügel und Berge. Nun aber sind sie über das ganze Land verstreut. Niemand sucht nach ihnen und kümmert sich um sie. Darum, ihr Hirten, hört meine Botschaft. Ich, der Herr, schwöre, so wahr ich lebe, ihr hättet besser auf mich gehört. Meine Schafe wurden geraubt und von wilden Tieren zerfressen. Anstatt euch um die Herde zu kümmern, habt ihr euch nur an euch selbst gedacht. Ihr sollt nicht länger Hirten sein. Ich lasse nicht mehr zu, dass ihr nur für euch selbst sorgt. Ich rette die Schafe aus euren Klauen, damit ihr sie nicht mehr auffressen könnt. Liebe Gemeinde, ein ganz anderes Hirtenbild wird hier plötzlich deutlich. Der Prophet Hesekiel hat eine undankbare Aufgabe. Er muss dem Volk Unheilansagen bringen. 33 Kapitel lang können wir das in dem Buch Hesekiel lesen. Und erst im 34. Kapitel, dessen Anfang ich Ihnen jetzt gerade gelesen habe, kommt der Prophet dazu, auch mal ein positives Wort zu sagen. Und dieses positive Wort leitet er schon gleich wieder ein mit einer Schimpfkanonade gegen die führenden Männer Israels. Die erste Kante in unserem Text, es gibt auch schlechte Hirten. Ich lese weiter. So spricht Gott der Herr. Von nun an will ich mich selbst um meine Schafe kümmern und für sie sorgen. wie ein Hirte seine Herde zusammenbringt, die sich in alle Richtungen zerstreut hat, so werde ich auch meine Schafe wieder sammeln. Von überall her hole ich sie zurück, von allen Orten, wohin sie an jedem dunklen, schrecklichen Tag vertrieben wurden. Aus fremden Völkern und Ländern führe ich sie heraus und bringe sie wieder in ihr Land. Dort lasse ich sie weiden in den Bergen, an den Flüssen und in den Tälern. Ja, ich gebe ihnen gute und saftige Weideplätze in den Bergen Israels. Ich selbst werde ihr Hirte sein, damit sie in Ruhe und Sicherheit leben können. Das verspreche ich, der Herr. Gott sorgt sich also selbst um seine Herde. Wir werden hier vielleicht manchmal an andere Situationen erinnert, wo man sagt, ich mache es lieber selber, bevor ich mich über andere aufrege, die es dann doch nicht so machen, wie ich es möchte. Und das heißt in dem Text, er behütet die Schafe. Er gibt ihnen Schutz. Und behüten, im Hebräischen heißt es nicht nur behüten im Sinne von ein Kind in Watte packen, sondern behüten heißt auch zurückhalten. An einer Straßenkreuzung ein kleines Kind, was loslaufen will, behütet man, indem man es zurückhält. Und wir merken, dass Gott hier auch seine Herde behüten will, indem er sie zurückhält vor Irrwegen und vor den Gefahren, die auf sie lauern. Dazu, das haben wir schon etliche Bücher vorher gehört, hat Gott seinem Volk die 10 Gebote gegeben. Er hat sie behütet, indem er sie zurückhält, auf Irrwege zu gehen. Und er will sie wieder zusammenbringen. Das ist ein wunderbares Bild, das wir uns sogar vorstellen können, wenn wir uns erinnern, wie nach der Gründung des Staates Israels nach dem Zweiten Weltkrieg aus ganz vielen verschiedenen Ländern Menschen nach Israel gekommen sind und dort wieder zusammen eine Gemeinde sein konnten. Bei allen Schwierigkeiten, die das mit sich gebracht hat, da könnte man jetzt in die Tagespolitik hineinschauen, ist das doch ein Bild, das auch für uns Christen gelten kann. Wie versprengt sind wir oft und wie sehnen wir uns danach, dass Gott uns zusammenführt, dass er uns weiden lässt, das heißt uns gute Nahrung gibt. Wir stehen alle gut in der Nahrung, aber es geht auch um die geistliche Nahrung. Und auch da gibt es Unterschiede. Und da möchte ich gerne zum nächsten Punkt kommen, denn nicht Schaf ist gleich Schaf. Ihr Israeliten, ihr seid meine Schafe und ich, der Herr, werde von nun an dafür sorgen, dass jeder gerecht behandelt wird. Zu den starken Böcken sage ich, ist es euch noch nicht genug, dass ihr die guten Weideplätze abgrast und als Erste das klare Wasser trinkt? Müsst ihr auch noch den Rest der Wiese zertrampeln und im Wasser mit euren Hufen den Schlamm aufwühlen? Sollen die Schafe etwa das Gras fressen, das ihr zertrampelt habt? Sollen sie von dem verschmutzten Wasser trinken? Ich, der Herr, bin ein gerechter Hirte. Ich richte zwischen euch starken und schwachen Schafen. Ihr habt die Schwachen mit euren Schultern von der Weide gedrängt und sie mit euren Hörnern von der Herde weggetrieben. Doch ich rette meine Schafe vor euch und eurer hohen Gewalt. Jedes meiner Schafe wird gerecht von mir behandelt. Da haben wir wieder so eine Ecke in diesem Bild. Schaf ist nicht gleich Schaf. Und wir merken, dass die Böcke stark sind, dass sie zuerst fressen und sich nehmen, was ihnen gut tut. Aber was sie hinterlassen, ist eine zertrampelte Weide. Was sie zurücklassen, ist aufgewühltes Wasser an der Tränke, das keinem mehr zumutbar ist. Und Hesekiel hat hier die Aufgabe, nicht nur die Hirten sozusagen zur Raison zu bringen, sondern auch die Schafe auf ihren Ungerechtigkeiten, ihr Abweichen von Gottes Weg hinzuweisen. Das Spannende ist bei diesem Text, es geht gar nicht darum zu verurteilen, sondern am Ende heißt es, Gott wird Gerechtigkeit schenken. Und das ist das Phänomenale bei diesem Text, dass er sich nicht darin ergeht, schlechte Laune zu verbreiten, auf die da oben zu schimpfen oder die Finger in die Wunde des Nachbarn zu legen, sondern immer wieder geht es darum, dass die Herde gesammelt wird. Es ist ein Verheißungswort. Und da komme ich zur vierten Ecke, die dann schon ein bisschen rund wird, aber trotzdem erstmal ein bisschen sperrig daherkommt, der gute Hirte. Da heißt es nämlich weiter, ich will meiner Herde einen einzigen Hirten geben. Er wird sie auf die Weide führen und für sie sorgen, wie für meinen Diener David. Ich, der Herr, werde ihr Gott sein und der Mann, der meinen Diener David gleicht, wird ihr König sein. Darauf gebe ich mein Wort. Ich schließe einen Bund mit den Israeliten und verspreche ihnen Ruhe und Frieden. Die wilden Tiere verjage ich aus dem Land. Dann können die Menschen ohne Angst in der Wüste leben und in den Wäldern schlafen. Ich segne sie und mache das Land rund um den Tempelberg fruchtbar. Zur rechten Zeit lasse ich Regen fallen, damit die Bäume viele Früchte tragen und die Felder reichen Ertrag bringen. Ja, mein Volk wird vollkommen sicher in seinem Land wohnen. Das sind Bilder, die uns wieder an den 23. Psalm erinnern. Der gute Hirte. Es wird nur noch einen Hirten geben, so sagt es Gott. Dieser eine Hirte wird für alle sorgen. Er wird König sein. Und hier dürfen wir mal einen kleinen Schwenker durch die Geschichte machen und können uns erinnern, wie das mit dem König war, der in Jerusalem eingezogen ist. Beim Sonntag haben wir es gefeiert. Jesus, der auf dem Esel einreitet und dem die Palmzweige und die Kleider auf den Weg gelegt werden. Der König wird bejubelt und begrüßt. Wenig später wird dem König eine Dornenkrone aufgesetzt und er wird verspottet. Und es gibt noch etwas Interessantes, was Gott dem Volk durch Hesekiel sagen lässt. Es gibt einen neuen Bund. Wir kennen ja den mosaischen Bund, ich hatte es vorhin schon erwähnt. Am Sinai bekam das Volk die 10 Gebote. Und in dem Text, den ich Ihnen gerade gelesen habe, wird noch einmal klar, was dieser neue Bund bedeutet. Sicherheit vor wilden Tieren, fruchtbares Land, sicheres Leben. Aber der Bund wird größer. Der Bund wird neu. Der Bund wird neu besiegelt und zum mosaischen Bund kommt der messianische Bund. Und hier müssen wir mal den Predigttext verlassen und ich versuche einmal die Quadratur des Kreises. Wir haben die Zerwürfnisse unter den Hirten. Und hier ist der ordnende Geist, der das richten kann. Keine Revolution und keine Demokratie und keine Monarchie und keine Diktatur wird es schaffen, eine gerechte Welt zu bauen. Deshalb muss der ordnende Geist Gottes wirken, um hier einzugreifen. Keiner soll verloren gehen. So ist die Botschaft dieses ersten Teils, dieser ersten Ecke, die wir rund machen, weil Gott sagt, Umkehr ist möglich. Die zweite Ecke runden wir ab mit der Gnade, die Gnade im Gericht. Gott will richten, so ist es uns verheißen und wir kommen da nicht drum rum. Aber Gott sucht das Verlorene, nicht um zu vernichten, sondern um das Verlorene mit Gnade wieder einzufügen. Und in der dritten Ecke finden wir den Bund, den messianischen Bund, der ewiges Leben schenkt, der das Reich Gottes schenkt, der die Auferstehung von den Toten schenkt. Und das nur ist durch die vierte Ecke, durch das befreiende Opfer möglich. Und wir haben es ja erst vor kurzem gefeiert, Ostern. Ich weiß nicht, wie Ihnen die Dichte der Feiertage, die Dichte der Gottesdienste, der verschiedenen Angebote, auch die Dichte der biblischen Texte in diesen Tagen untergekommen ist. Ich will mal versuchen, eine Deutung von mir zu bringen. Karfreitag, dieses unbegreifliche Geschehen, ist das befreiende Opfer, fällt mir schwer. Für mich ist der Karfreitag die Antwort der Welt auf das Thema Sünde. Wo die Menschen nicht mehr weiter wussten, wo sie am Ende waren mit ihrer Weisheit, blieb ihnen nur noch das Kreuz, der Tod. Und sie hofften, dass sie damit etwas lösen könnten, dass damit etwas überwunden wird. Aber die Antwort der Welt am Karfreitag führt in den Tod. Ostern, und da habe ich mich besonders über die Osterandacht auf dem Ochsenberg gefreut. Ostern ist die göttliche Antwort auf das Thema Sünde. Der Tod hat ein Loch, so hatte das Pfarrer Döbbeling gesagt. Ostern ist die göttliche Antwort auf das Thema unserer Verfehlung, weil Gott nicht am Ende ist, dort, wo wir nicht mehr weiter wissen, sondern er hat für unsere Verzweiflung und für unsere Sackgasse, in die wir manchmal hineinrennen, einen Ausweg. Gottes Ausweg ist die Auferstehung. Das ist seine Antwort auf das Thema Sünde. Und wir werden es jedes Ostern wieder neu buchstabieren müssen. Und ich möchte Sie noch einmal einladen, auf den Wochenspruch zu hören, den Sie heute schon zweimal gehört haben. Christus spricht, ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. So wird eine runde Sache draus. Amen.